Herzlich willkommen, liebe Freunde der Freiwilligen Kooperation. Wir melden uns heute zurück mit einer neuen Folge Mises al Dante. Mein geschätzter Mitgastgeber Andreas Tietke und meine Wenigkeit, Andreas Tietke, Vorstand des Ludwig von Mises Instituts. Und wir haben uns heute einen profunden Mises-Kenner, ja gar einen waschechten Misianer, eingeladen mit Thorsten Pollert. Lieber Thorsten, schön, dass du da bist. Herzliche Grüße an dich. Und ja, wir sprechen heute wieder mal, einmal mehr, über das Thema, was uns alle beschäftigt. Zurück zu Wohlstand für alle in Deutschland. Wie man das Ruder jetzt rumreißt. Das ist die Publikation des Ludwig von Mises Instituts, was Sie zum einen unter diesem Video herunterladen können und aber auch bei Amazon jetzt bestellen können als Druckausgabe. Also bitte, bitte fleißig bestellen und breitflächig verteilen an Freunde, Bekannte und so weiter. Diese Botschaft muss in die Breite getragen werden. Ja, lieber Thorsten, schön, dass du da bist. Wir wollen mal ein wenig launig starten, habe ich mir heute überlegt. Du hast so ein bisschen die Tiermetaphern für dich erkannt und hast Deutschland oder generell, wenn die Staaten die Menschen schlecht behandeln, da hast du eine Analogie zu einer Kuhherde kürzlich vorgebracht. Und das würde ich gerne auch in diesem Format. Was meinst du damit genau? Und vielleicht starten wir mal so ein bisschen launig. Wir brauchen den Humor in diesen Zeiten, denke ich.
Ja, lieber Benjamin, lieber Andreas, erstmal herzlichen Dank, dass ich zu Gast sein kann bei eurem großartigen Format. Ich bin ja auch ein großer Fan von euch. Insofern bin ich da auch ein bisschen aufgeregt, heute eine Rolle bei euch spielen zu können. Ja, diese Metapher, also Metaphern sind ja wichtig, weil manche Dinge sind doch etwas komplizierter, gerade im ökonomischen Bereich. Und Metaphern helfen doch in der einen oder anderen Weise, Dinge verständlicher zu transportieren. Und da darf ich auch zum Beispiel sagen, der Andreas und ich, wir diskutieren ja täglich über viele Dinge und versuchen natürlich dann auch Wege zu finden, wie man das besonders eingängig vermitteln kann. Und eine Metapher ist eben eine Möglichkeit. Ich war jüngst eingeladen in einem Ausschuss und da ging es darum, die Energiesteuerperspektive in Deutschland zu begutachten. Und ich habe da meine Gedanken vorgetragen. Dann kamen einige politische Zumeldungen und die ließen dann erkennen, dass viele Politiker eben die Menschen, die Bevölkerung als zu bewirtschaftende Masse ansehen. Nach dem Motto, dann erhöhen wir eben die Steuern, wenn wir mehr Geld brauchen. Und das Argument, was ich vorgebracht habe, war, dass die Welt, in der wir heute leben, eine Welt ist, wo Arbeit und Kapital zusehends mobil sind. In den letzten Dekaden konnte man noch in einer ricardianischen Welt gewissermaßen argumentieren, die Produktionsfaktoren, Arbeit und Kapital sind relativ immobil. Und wenn das der Fall ist, dann konzentrieren sich die Menschen in jeweiligen Ländern auf die Produktion der Güter, die relative Kostenvorteile haben. Und in der Welt, in der wir jetzt zusehends uns befinden, wo Kapital und Talente zusehends mobil werden, wo kulturelle Hürden, sprachliche Hürden abgebaut werden durch neue Technologien etc., da sind nicht mehr relative Kostenvorteile entscheidend, wo produziert wird, wo Wohlstand angehäuft wird, sondern wo absolute Kostenvorteile vorherrschen. Und jetzt komme ich dann mit der Metapher Kuhherde. Also wer als Politiker denkt, also das ist sowieso abzulehnen, aber wer denkt, die Bevölkerung sei, die Menschen seien eine Art Kuhherde, die man nach Belieben herumschubsen könnte und besteuern könnte, der geht eben einer Irrlehre auf den Leim, denn die Kühe werden weglaufen. Das wird man sehen, dass auch gerade in Deutschland die Menschen und auch das Kapital abwandern werden. Die werden sich das nicht gefallen lassen, sondern in die Regionen der Welt abwandern, wo sie relativ freundlich und besser verzinst werden, wo sie höhere Löhne erzielen können. Und das ist ja letztlich auch ein Hoffnungsschimmer, gerade aus Blick eines liberalen oder libertären Ökonomen, dass die Abstimmung mit den Füßen dieser Gängelei dann doch ein jähes Ende setzen wird.
Das erinnert mich gleich an das Bild von Lord William Rees-Mogg und Davidson, James Davidson, in ihrem Buch The Sovereign Individual. Die haben ja 1999 erschienen und die erblickten ja sozusagen im Mauerfall 1989 in Deutschland nicht nur das Ende des Sozialismus, sondern das Ende des Etatismus und der Politik, wie wir sie heute kennen. Also sozusagen, wenn das Gatter durchlässig ist, ja, wenn die Kühe durchs Gatter können oder entdeckt haben, ja, wie sie aus dem Gatter rauskommen, dass sie über den Rost laufen können und dann bequem auch zu einem netteren Bauern sich den Weg suchen können. Das war für Rees-Mogg also eine der Hauptdinge, warum sie den Etatismus insgesamt im Untergang begreifen sahen, diese Mobilität von Kapital und Humankapital dann auch, ne, von Personen.
Ja, der Einwurf vielleicht noch. Ich halte das für ein ganz wichtiges Buch, The Sovereign Individual, weil es eben gerade geschrieben 1999 eine Perspektive in die Zukunft wirft und vieles von dem, was die beiden Autoren dargelegt haben, hat sich ja auch so realisiert und oder wir sind vielleicht schon, wir wären zu früh zu sagen, sie hätten bestimmte Dinge noch nicht richtig gesehen, weil die Prozesse, die sich jetzt entfalten, die laufen ja genau in die Vorhersagen dieser beiden Autoren hinein. Ich will der Stelle allerdings sagen, es wird ja gesagt, an der Mauerfall, das sei gewissermaßen der Untergang des Sozialismus, das Scheitern des Sozialismus gewesen. Ich weiß, dass du mir dazu stimmst, aber ich sage das auch nochmal für alle Zuschauer. Das ist natürlich eine Fehlinterpretation. Der Sozialismus ist nicht untergegangen, der hat seine Strategie gewechselt. Der alte Sozialismus, also die Verstaatlichung der Produktionsmittel, das Diktat eines Politbüros über alle Belange, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Belange einer Gesellschaft, das haben die Sozialisten verlassen. Sie sind noch stärker als bisher umgeschwenkt, gerade hier im Westen, auf das interventionistische Modell. Also mit Geboten und Gesetzesänderungen, mit Vorgaben, scheibchenweise den Sozialismus zu errichten, mit einer Salamitaktik, die freie Wirtschaft und Gesellschaft auszuhöhlen und sie dann letztlich in eine sozialistische Gesellschaft umzuformen. Ich glaube, das ist das, was man dem Mauerfall letztlich lernen muss.
Ja, Mises sagt ja auch, der Etatismus, das ist von der Idee her, dass der Staat alles regelt, alles durch Verbote und Gebote wird durch einen allmächtigen Staat geregelt. Und das Ziel ist dann der Staatssozialismus, den Mises dann noch so sah, auch nicht wie jetzt der klassische Sozialismus in der DDR oder in Russland, sondern dass der Staat praktisch über Eingriffe, wie du gesagt hast, Interventionismus, Zwangs- und fallweises Eingreifen in den Markt und über Regulierung sozusagen dafür sorgt, dass der Unternehmer nicht mehr die unternehmerische Funktion ausüben kann, sondern mehr oder weniger nur noch Betriebsführer ist nach staatlichen Vorgaben, der dann durch Mindest- und Höchstlöhne und weitere Regulierung praktisch bestimmt, wer was, wann, wo, in welcher Menge und wie produziert. Also dass das Eigentum, Mises hat es so gesagt, formal zwar bestehen bleibt, aber ökonomisch ausgehöhlt wird durch den Staat, ja.
Was die beiden natürlich nicht gesehen haben und nicht sehen konnten, das war der technologische Fortschritt, der auch dem Öffnen des Gatters deutliche Dynamik verleiht derzeit aus meiner Sicht. Und die Frage ist halt, wie reagiert der Landwirt? Mehr Stacheldraht, wie hegt er sie ein? Oder landen wir vielleicht auch bei denjenigen, die in dem Gatter bleiben, bei der Truthahn-Illusion? Dass man eben der Auffassung ist, ja, der Landwirt, der kommt ja immer jeden Morgen, jeden Abend, er füttert mich, er lässt mich an die Luft, aber am Ende des Tages lande ich doch im Topf. Sprich, die Ausbeutung wird maximale Zustände annehmen. Irgendwann wird unter Umständen im Zeichen der Überschuldungssituation Krieg geführt, was damit einhergeht, dass man einem äußeren Feind den Krieg erklärt, aber natürlich auch den Menschen in dem Land selber, weil man sich eben aller Ressourcen habhaft macht. Wie siehst du das, lieber Thorsten? Vor allem auch mit Blick auf die aktuellen Geschehnisse, die Debatten und die verschiedenen Gesetze, die da herrschaftlich, also ohne Widerspruchsmöglichkeit der Menschen in die Welt gebracht werden.
Ja, ich beginne mal noch mit einem Bezug auf das, was Andreas sagte. Dieser Interventionismus, der zielt ja darauf ab, anders als dieser alte Sozialismus, gewissermaßen das Privateigentum an den Produktionsmitteln formal den Eigentümern zu belassen, den Eigentümer aber dann so zu gängeln, dass er staatskonforme Ziele erreicht, also durch Vorgabe von in der Weise, wie produziert wird, wer eingestellt wird, etc. Und das ist ja das Modell der Nationalsozialisten, wenn man so will. Also das ist dann eine Befehls- und Lenkungswirtschaft und das ist in den letzten Jahren natürlich insbesondere mit dem Vorwand einer sogenannten klimaorientierten Politik verbunden gewesen. Da hat man aber auch diese Befehls- und Lenkungswirtschaftselemente klar erkennen können. Und bedenklich war natürlich dass zumindest bis zum Ende der beiden Regierungen in den Vereinigten Staaten von Amerika ein gewisser Gleichschritt zu beobachten war. Also alle großen Volkswirtschaften der Welt waren gewissermaßen im Gleichschritt, diese Befehls- und Lenkungswirtschaft der Welt überzustülpen. Und das ist ja das, was ich immer auch als Globalismus bezeichne, also diese Ideologie, nach der die Menschen ihre Geschicke auf dem Planeten nicht selbstbestimmt in einem System der freien Märkte selbst gestalten sollen, sondern sie sollen vielmehr nach dieser globalistischen Ideologie gesteuert und gelenkt werden, was sie gewissermaßen konsumieren, wie viel sie konsumieren etc. Und das ist ja jetzt aufgebrochen, zumindest stark in der Dynamik abgeschwächt. Die Vereinigten Staaten mit der Wahl von Donald J. Trump haben sich ja insbesondere aus der Klimapolitik verabschiedet. Das ist ja schon mal ein wichtiges Element, um diesen Globalismus zu schwächen. Aber hier in Europa versammelt sich sozusagen die letzte Bastion der Globalisten in den Hauptstädten Brüssel, Berlin, Paris. Und natürlich ist der Ukraine-Krieg ein ganz zentrales Element in der Bewegung des Globalismus, um eben diese Not- oder Ausnahmesituation aufrechtzuerhalten, die dann erlauben, die Freiheiten im Wirtschafts- und Gesellschaftsleben noch weiter zurückzudrängen im Sinne des Globalismus. Aber durch diese Auftrennung, dieser Bruch jetzt in dieser globalistischen Bewegung, da zeigen sich jetzt die Folgen der zunehmenden Mobilität von Kapital und Talenten. Also ich denke, kurz gesprochen, Europa wird eben einen Abfluss von Kapital in den letzten Jahren erleben. Es gilt insbesondere für Deutschland, aber auch junge Menschen werden sich zusehends abwenden vom europäischen Kontinent und wahrscheinlich ihr Lebensglück vor allem in der westlichen Hemisphäre, also in den nord- oder südamerikanischen Ländern versuchen zu finden. Aber insofern, ja, ich glaube, das sind die unterliegenden Kräfte und der politische Apparat, die geistige Haltung der Menschen hier in Europa ist noch nicht annähernd da, wo sie eigentlich hin müssten, um diese Prozesse zu stoppen und umzulenken, damit der Wohlstand hier in Deutschland oder auch in Europa erhalten bleibt.
Ja, es sind die Ideen der Menschen, die sie in den Köpfen tragen. Das ist ja auch mal das, was du sehr oft sagst, lieber Thorsten, und was auch Ludwig von Mises sagte und was er im Wert der besseren Ideen wunderbar zusammengetragen hat in diesen 6 Vorlesungen, die er 1958 in Buenos Aires gehalten hat. Und erst viele, viele Dekaden später wird es dort deutlich freiheitlicher. Lieber Andreas, wie siehst du das? Siehst du schon da eine Entwicklung in den Köpfen? Ist natürlich immer schwierig, da Mutmaßungen und so weiter, dieses Spekulieren. Aber das ist ja auch das, was die Zeit aktuell ausmacht. Man geht morgens, geht abends zu Bett, steht morgens auf und abends denkt man, ja, geht man mit einem guten Gefühl ins Bett, morgens steht man auf, hat dummerweise dann eben die Nachrichten dran und hört wieder irgendein Elend und denkt dann wieder komplett anders und denkt, um Himmels Willen, wo stehen wir denn da? Wie ordnest du das ein? Und wie gehst du vielleicht auch so als kleiner Praxistipp damit um, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt?
Ja, also um den Kopf in den Sand zu stecken, sehe ich überhaupt keinen Grund. Also auf individueller Ebene muss man halt in seinem Umfeld agieren. Und was wir halt noch drüber hinaus machen, das haben sich ja die meisten Menschen nicht als To-Do aufgeschrieben, ist, dass wir versuchen, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass es schon längst ethische und ökonomische Konzepte gibt, wie Menschen friedlich und wohlhabend zusammenleben können. Die gibt's sehr lange und durch niemanden so klar dann auch dargestellt wie durch Ludwig von Mises. Aber es ist halt noch der überkommene Staat, also der Etatismus, der Staat, der moderne Staat, so wie er in der Renaissance im 14. bis 16. Jahrhundert in Italien entstanden ist, wie Jakob Burckhardt und Max Weber, der große Historiker Burckhardt und der große Soziologe Weber, das einer Meinung nach festgestellt haben, dass da eben ein besonderer Gewaltverband entstanden ist, etwas Neues, ja, das einer besonderen Idee folgte. Niccolo Machiavelli hat es dann ja beschrieben, die Staatsräson, dass eben die Machtinteressen des Staates an der Erhaltung seiner Macht und der Ausweitung seiner Macht über allen Individualinteressen stehen, über Moral und Recht und natürlich auch über dem Wohl des Untertanen. Ja. Und das ist heute natürlich immer noch die Staatsräson, Raison di Stato hieß es dann in Italien, Raison d'État in Frankreich. Ja, das spätestens beim Militärzwang, ja, wir kennen ja von Rothbard, er zitiert da noch jemand anders dieses Jahr, der Krieg ist der Gesundbrunnen des Staates, weil er eben den maximalen Zugriff erlaubt auf alle Ressourcen, inklusive auch auf das Leben der jungen Männer. Und spätestens beim Militärzwang, da hat man kein Say, ne? Also da hat man nichts zuzustimmen oder sonst was, sondern wird man zwangsweise eingezogen. Ja? Das war in Vietnam nicht anders in den USA als im Zweiten Weltkrieg. Und das war ja auch damals die große Idee der Etatisten, als man den Nationalismus für sich entdeckte. Ne? Dass man sagt, es ist wert für das Vaterland, für Frankreich, für Deutschland etc. Zu sterben. Ja, da schloss man so eine Art Pakt, ja, der Einzelne wird der Fürsorge des Vaterstaates, ja, also auch in Armut und Alter und bei Unfall und Arbeitslosigkeit kümmert sich der Staat, aber dafür schuldet man ihm im Extremfall dann auch sein Leben. Das war hier der diabolische Pakt. Max Weber spricht in seiner Schrift Politik als Beruf, nimmt er sehr viel dieser Bilder auch von Goethe, ja, also das wäre zu sagen, in die Politik sich begibt, ja, der geht nun mal einen Pakt mit dem Teufel ein, weil Politik ein diabolisches Business ist. Weber beschreibt es auch so, dass es ja sehr dem Raub ähnelt, ja, also Raub, Konfiskation und aufgedrängte, wertlose Zwangszahlungsmittel, was im Prinzip dasselbe ist, ja, so sagt er das. Das sind die Einkommensquellen der Politik, des modernen Staates, das wir nach dem Etatismus sich ausgeprägt hat und heute darstellt. Und der große Beitrag von Weber ist ja diese, er hat ja auch die Rede gehalten von denselben Studenten an der Ludwig-Maximilian-Universität in München, einmal 1917 Wissenschaft als Beruf und 1919 Politik als Beruf, ist eben, was ist eigentlich die Leistung des Westens? Ja? Das ist die Rationalisierung der Welt. Er sprach da von der Entzauberung der Welt. Ja, nicht mehr irgendwelche mystischen Kräfte und Gottheiten sind praktisch, hinter die wir nicht blicken können, bestimmendes Weltgeschehen, sondern dann der Mensch hat begonnen, die Welt rational zu betrachten, also nach dem Spätmittelalter, beginnend mit der Renaissance. Ja. Und in der Naturwissenschaft, Ingenieurswissenschaften, hat man da auch große Fortschritte gemacht. Aber was den Staat dann selbst angeht und das friedliche Zusammenleben, das blieb praktisch immer ein dunkler Fleck, ja, weil die Staatsräson dem im Wege stand, dass man den Staat einfach als Objekt, ja, Weber sprach immer von wertfrei betrachtet. Wie funktioniert er? Wie handelt er? Ja? Ludwig von Mises sagt, es ist ein Zwangs- und Unterdrückungsapparat. Ja? Praxeologisch betrachtet ist es die Bewirtschaftung von friedlichen Menschen mittels des Verstoßes gegen das Nicht-Aggressionsprinzip. Ja? Es wird friedlichen Menschen ein Übel angedroht, wenn sie nicht zahlen, wenn sie nicht die Regularien befolgen. Und von seinem historischen Herkommen her war dieser Gewaltverband nie darauf ausgerichtet, dem Wohl der Untertanen zu dienen. Das hat Bismarck ja auch klar gesagt in seiner Rede 1884 vor dem Reichstag, ja, dass er versucht hat, durch seine Sozialpolitik die Arbeitnehmer sozusagen zu bestechen wortwörtlich, damit sie glauben, der Staat sei eine Institution, die zu ihrem Wohle vorhanden ist. Ja. Und sozusagen in diesem zentralen Punkt, in diesem soziologisch zentralen Punkt, wie leben wir zusammen, da ist diese Entzauberung der Welt, dieser westliche Rationalismus, nicht weitergekommen. Das ist nach wie vor magisch, mythisch, diffus. Ja, der Leviathan von Thomas Hobbes oder Jean-Jacques Rousseau, der Genfer Philosoph, der von einem Contrat social sprach. Jakob Burckhardt klar analysiert, so ist der Staat nicht entstanden, ja, so ist der Mensch nicht. Da waren keine freiwilligen Verträge. Das ist vielleicht, wie Rousseau das gerne gehabt hätte, ja, aber das entspricht ja in keiner Weise den historischen Gegebenheiten. Und da stehen wir jetzt halt an einem Punkt, wo eben, um wieder zu Rees-Mogg zu kommen, wo die sagen jetzt, dieses Geschäftsmodell neigt sich im Zeitablauf dem Ende zu, ja, Überschuldung, dann die Bürger sind unzufrieden. Ja, wenn man die Beliebtheitswerte jetzt der großen politischen Einheiten anschaut, der Regierungen in Europa, von England, von Frankreich und von Deutschland, die haben, glaube ich, teilweise niedrigste Stände. Und was sie schon vorausgesehen haben, war ja diese desaströse Wirkung der Medien, Rees-Mogg und Davidson damals, als er gesagt hat, mit der IT wird es ein großes Zensurbedürfnis wiedergeben, ja, wie es das praktisch nach der Erfindung des Buchdrucks gab. Also die haben das schon gesehen, eine Aufklärung sozusagen über den Staat selbst, eine Entzauberung mit Webers Worten, eine Rationalisierung, also dass die menschliche Vernunft hier wertfrei und kühl den Staat einfach als Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung betrachtet. Das fand so nicht statt.
Ja, da sind wir heute weit von entfernt. Das ist so, wobei ich schon auch beobachte, dass ein Umdenken stattfindet aufgrund der Tatsache. Ich meine, auch Frédéric Bastiat hat ja klipp und klar gesagt, der Staat ist die große Illusion, dass alle auf Kosten anderer leben können. Das war so sinngemäß die Aussage. Also das ist ja schon weit, weit über 100 Jahre her. Und was ich jetzt aber beobachte, habe ich eine Textanfrage bekommen für den Schweizer Monat. Thorsten hat dort kürzlich auch einen wunderbaren Beitrag für den Frieden geschrieben. Und da geht es jetzt um ein Europa der 1000 Liechtensteins. Und das wiederum macht Mut, dass eben so diese kleinen Magazine diese Themen adressieren und dass man da wirklich mal in der Lage ist, Herrschaft von Menschen über Menschen in Frage zu stellen und auch die Art und Weise, wie der Staat agiert. Und dass wir eigentlich, wenn wir uns das ganz klar sehen, dass wir in den wichtigsten Märkten der Menschheit eben keinen Wettbewerb haben. Und Wettbewerb in dem Sinne Entmachtung und auch Entdeckungsverfahren. Entdeckungsverfahren gemäß der Präferenzen der Menschen. Die können ja ihren Kommunismus machen, wenn er denn freiwillig wäre. Ist er aber nicht. Das Gatter wird verschlossen. Ja, und das ist der große Punkt. Lieber Thorsten, wie stehst du dazu zum Thema Wettbewerb und dass es eben ein Systemwettbewerb geben sollte auf Basis eines Europas der Kleinteiligkeit, der Vielfältigkeit. Es wird heute in den herkömmlichen sogenannten Leitmedien immer von Vielfalt, von Diversität gesprochen, aber in den wichtigsten Märkten der Menschheit herrscht Einfalt und somit werden diese Märkte keine Märkte mehr oder sind keine Märkte mehr, sondern es sind Herrschaftsinstrumente.
Ja, die Antwort und die Entgegnung auf das, was jetzt gesagt wurde, würde ich gerne einleiten mit einem praxologischen Hinweis. Wir wissen ja, der Mensch handelt. Man kann diese Aussage nicht widerspruchsfrei verneinen. Die ist für uns wahr. Und Handeln bedeutet ganz abstrakt gesprochen immer einen Zustand, den man vorfindet durch einen anderen Zustand, von dem man sich eine höhere Bedürfnisbefriedigung erwartet zu ersetzen. Also Handeln strebt immer danach, etwas Besseres zu erreichen. Ob man das jetzt dann erzielt ex post, mag dahingestellt sein, aber Handeln per se ist immer auf Besserung ausgerichtet. Insofern denke ich auch, wir alle sind handelnde Wesen und wir streben nach Besserung. Und was Andreas sagte und was ja auch deine Arbeit prägt, Benjamin, wir verbreiten Ideen, bessere Ideen, die den Menschen helfen, die Dinge zu verstehen, zu durchdringen und dann natürlich auch bessere Entscheidungen für sich und seine Familie treffen können. Also insofern, wir stecken ganz gewiss nicht den Kopf in den Sand, sondern im Gegenteil sind da, denke ich, sogar sehr, sehr wirkungsmächtig, weil, und das hast du auch betont, Benjamin, das ist auch das, was der Ludwig von Mises immer wieder betonte, in der letzten Konsequenz sind es Ideen, die unser Handeln antreiben. Das ist eine keiner letzten Begründung mehr zugängliche Aussage. Und sie bedeutet eben, dass wenn Menschen von bestimmten Ideen beseelt sind, wenn sie fest an sie glauben, dann setzen die Menschen sich auch in Bewegung, um das zu realisieren. Und wenn die Ideen schlecht sind, wie die Ideen des Sozialismus, was man ja heute sieht, weit verbreitet sieht, dann versuchen die Leute, diesen Sozialismus zu errichten. Und dort findet letztlich natürlich dann auch der Kampf statt. Es ist der Kampf der Ideen, der Kampf um die besseren Ideen. Und du kannst das auch als Wettbewerb bezeichnen. Und da in diesem Wettbewerb der Ideen befinden wir uns alle. Und bevor ich jetzt zu den Ausführungen komme, wie stark sind ist der Wettbewerb zurückgeregelt in den modernen Gesellschaften? Nochmal ein der Hinweise, was Andreas sagte, ist natürlich ein ganz wichtiges Element, um zu verstehen, was uns heute umgibt, wohin wir sozusagen geführt werden als Gesellschaft, als Individuum in der Gesellschaft. Der Staat ist ökonomisch gesehen ein Zwangsmonopolist, nicht nur ein Zwangsapparat, sondern ist ein Zwangsmonopolist mit der letzten Entscheidungsmacht über alle Konflikte auf seinem Gebiet und er nimmt sich die in Anführungsstrichen gesetzt das Recht, Steuern zu erheben, also Menschen gegen ihren Willen etwas wegzunehmen. Also das ist etwas, was weder du und ich und wir dürfen, aber der Staat nimmt sich das heraus. Und die Frage ist natürlich, wie kann so ein Staat Bestand haben, dass er entstehen kann durch eine Räuberbande, die dann kommt, senkt und brennt und sitzt bleibt, also ein stationärer Räuber wird, das ist unmittelbar einsichtig. Aber die Frage ist natürlich, wie kann der sich dauerhaft halten? Und da gibt es ja auch verschiedene Erklärungen. Eine Erklärung ist, der Staat hält sich mit Schwert und Gewalt, also er unter drückt gewaltsam den Widerstand gegen sich. Das ist natürlich auch in den modernen westlichen Gesellschaften nicht mehr so offensichtlich, weil das natürlich auch sehr anstrengend ist für denjenigen, der die Herrschaftsgewalt in den Händen hält. Der muss immer damit rechnen, wenn Gewalt sein Herrschaftsdurchsetzungsinstrument ist, dass ein anderer kommt, der noch gewalttätiger ist und ihn beiseite schiebt. Die modernen Staaten setzen eher auf zwei weitere Instrumente. Das eine ist die Korruption. Also man plündert einige Teile der Bevölkerung aus und teilt die Beute mit anderen. Also man nimmt Peter und gibt Paul und steht da einen gewissen Prozentsatz raus, also Staat in dem Sinne Menschen, die gewissermaßen die Staatsmacht in den Händen halten. Und dadurch kommt zu einer großen Korruption und die Menschen machen damit. Sie werden im Grunde korrumpiert. Sie sind Teil, sie werden Komplizen des Staates. Und das andere Instrument ist natürlich die Propaganda, das ist die geistige Infiltration. Der Staat ist gut, ohne den Staat geht es nicht. Wer baut ohne den Staat die Autos und die Krankenhäuser und die Autobahnen und die Krankenhäuser? Und das ist dann meistens wohl auch verbunden mit einer Stockholmisierung und auch einer Hypernormalisierung der Menschen, die dann tatsächlich glauben, der Staat sei etwas Gutes für sie. Die Peiniger in Form unserer Politiker, also die seien schutzbedürftig und denen müsse man Folge leisten und das seien gute Menschen. Und es wird vernebelt. Viele Menschen erkennen gar nicht, dass dieses politische Personal aus Lügnern, aus Betrügern, aus Scharlatanen und schlimmeren Charakteren besteht. Und ich denke, das ist derzeit das Fundament, auf dem die Staatsmacht ruht. Und das ist natürlich ein dickes Brett, das wir dann alle versuchen zu durchbohren. Die Menschen, wenn das stimmt, was ich sage, hypernormalisiert und gestockholmt sind, dann muss man natürlich im psychologischen Bereich und nicht so sehr im rationalen ökonomischen Bereich argumentieren, um da eine Veränderung herbeizuführen. Aber dieser Staatsapparat, und jetzt komme ich auf deine zentrale Frage, das hat ja Hans-Hermann Hoppe sehr, sehr treffend formuliert. Dieser Staatsapparat, wie ich ihn eben definiert habe, der wird immer größer. Also selbst ein Minimalstaat wird früher oder später zu einem Maximalstaat. Und das lässt sich auch beobachten. Der Staat ist ja in alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche vorgedrungen. Nichts bleibt vor ihm verschont. Ob das Bildung ist, Schule und Universität, Altersvorsorge, Gesundheit, Recht und Sicherheit, Geld und Kredit, Umweltschutz, wahrscheinlich habe ich jetzt noch einige Bereiche vergessen, aber überall drängt der Staat hinein und korrumpiert Firmen und Menschen und führt dann zu den Zuständen, die wir heute vorfinden, weil der Staat natürlich einen Anreiz hat oder die Personen, die die Staatsmacht in den Händen halten, ihr Einkommen zu maximieren. Also die sind nicht so wie du, ein Unternehmer oder ein Landbesitzer, der den Kapitalwert seines Vermögens versucht zu maximieren. Also man holzt als Förster, als Waldbesitzer nicht sofort den ganzen Wald ab, sondern versucht nur das rauszunehmen, was man rausnehmen kann. Und dann pflanzt man neu an und damit der Bestand besichert bleibt, hegt und pflegt man seinen Forst. Und das ist natürlich bei Politikern nicht so. Die versuchen das laufende Einkommen zu maximieren. Die haben überhaupt kein Interesse am Kapitalwert. Und dann gibt es eben hohe Verschuldung, dann gibt es schwaches Wirtschaftswachstum und immer weiter steigende Staatsschulden, die dann hinterher zum Kollaps führen. Also in kurzen Worten gefasst, ich sehe eben auch, und das ist ja bei euren Wortmeldungen auch durchgekommen, den Staat, wie wir ihn heute kennen, als Kernursache aller Übelstände, die wir heute beobachten können.
Ja, du hast es wunderbar gesagt, auch das Thema Kapital oft sehr, wenn man durch die Gegend fährt, man sieht die Schlaglöcher und so weiter. Also da ist auch der Anreiz gar nicht gegeben, das instand zu halten, logischerweise, weil er gar nichts davon hat, der jeweilige Herr, der das gerade verwaltet. Und was aus meiner Sicht Sinn ergibt, und dass dieses Format Mises al Dante heißt, ist ja auch kein Zufall, weil eben die Psychologie im Wege steht, dass es besser werden könnte. Die Tatsache, dass der Staat fester Bestandteil des Weltbildes der Menschen ist, dass sie also in eine Abhängigkeit geführt wurden. Aber vielleicht gelingt es, wenn man die Widersprüche deutlich macht, die zutage treten. Also wenn man jetzt Es gibt durchaus Menschen, die sagen, der Staat wäre entstanden, weil die Menschen die Nachfrage nach Sicherheit, das Bedürfnis nach Sicherheit hegen. Und wenn man sich das dann ansieht, dass der Staat eben die innere Sicherheit komplett erodieren lässt, dass er Gesetze erlässt, um die das Eigentum wiederum schädigen, Stichwort Heizungszwang, dann sieht man doch, dass dort ganz klare Widersprüche zutage getreten. Liebe Zuschauer, Sie werden es vielleicht gar nicht mitbekommen haben, aber wir haben uns jetzt zum zweiten Mal verabreden müssen, weil beim letzten Mal hatte ich etwas zum Thema Infrastruktur erzählt und zu diesem Zeitpunkt schlug dann die Infrastruktur auch zu. Die Internetverbindung bei mir hier zu Hause war weg. Insofern haben wir uns jetzt ein paar Tage später wieder neu verabredet. Andreas Tietke hatte ein anderes Hemd an, war beim Friseur und in der Zwischenzeit ist dieses Buch eingegangen. Zum Thema Infrastruktur habe ich einiges erzählt, warum das so ist. Ich meine, Sie sehen es, wenn Sie umherfahren, die Bahn kommt nicht pünktlich, die Qualität lässt nach, die Kosten explodieren, die Straßen haben Schlaglöcher, weil sich niemand verantwortlich fühlt, weil niemand haftet, weil die Gegenwart immer der Zukunft vorgezogen wird im politischen Sektor und deswegen verkommt alles. Und ich will jetzt gar nicht mehr so viel zum Thema Infrastruktur besprechen, sondern vielmehr über dieses Buch sprechen mit Ihnen. Und das war eben der Vorteil, dass wir jetzt ein paar Tage Zeit hatten. Das Buch ist mittlerweile angekommen und wir wollen sprechen über den Beitrag von Thorsten Pollert, der sich dem Thema angenommen hat, wie man eine Zentralbank denn aus dem Leben der Menschen bekommen könnte. Und was ich auch in der heutigen Zeit total vermisse, ist, dass Menschen, die für freiheitlich-marktwirtschaftliche Strukturen einstehen, dass die nicht ansprechen, dass man eben eine freiheitlich-marktwirtschaftliche Ordnung überhaupt nicht in Einklang bringen kann mit der Existenz einer zentralen Geldplanstelle. Lieber Thorsten, wo setzt du an in dem Buch und wie stehst du auch zu dieser Aussage, dass das nie adressiert wird oder zu selten?
Ja, ich freue mich natürlich zunächst mal, dass das Buch auch erhältlich ist. Und Andreas Tietke sagte ja auch bereits, der Abverkauf läuft gut. Das ist erhältlich auf Amazon. Und ich glaube, es kostet 4,99 €. Also das ist auch günstig zu haben. Und an der Stelle der Appell an alle, kaufen Sie das Buch, verschenken Sie das Buch, denn ich glaube, das ist wirklich die Reformagenda für alle, die wirkliche Änderung, Verbesserung wollen in der volkswirtschaftlichen Situation. Die müssen da reingucken, denn da sind Autoren dabei, ja, die ihre Experten auf ihrem Feld sind. Andreas Tietke ist dabei, Stefan Ring, Anthony Müller, Philipp Bargus und ich habe auch einen Beitrag geschrieben, eben über
David,
das Geld.
David Dürr noch.
David Dürr, genau, David Dürr aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Und damit haben wir, glaube ich, alle Autoren genannt. Also nochmal unterstreiche ich die Bedeutung dieses Buches. Ich bin auch sehr froh, dass wir das relativ schnell organisieren konnten und eben alle Autoren haben begeistert mitgemacht. Ich habe mich in dem Buch einen freien Markt für Geld. Damit habe ich mich beschäftigt. Ich habe das Thema gewählt, weil ich persönlich glaube, das ist wirklich die zentrale Stellschraube. Solange der Staat über das Geldmonopol verfügt, kommt es zu Übelständen, die man nicht einfangen kann durch parametrische Reformvorschläge. Und für alle Zuschauer sei an der Stelle gesagt, dass nicht nur in Europa, sondern auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Großbritannien, in der Schweiz, im Grunde überall auf der Welt ein sogenanntes Fiat-Geldsystem, ein Fiat-Geldmonopol zu beobachten ist. Das heißt, der Staat hat eine Zentralbank, die ihm gehört und diese Zentralbank hat das Monopol zur Erzeugung von sogenanntem Zentralbankgeld. Und dieses Zentralbankgeld, das brauchen Geschäftsbanken, damit sie im Zuge von Kreditschöpfung neues Geld, ihr sogenanntes Geschäftsbankengeld erzeugen können. Und diese Geldarchitektur findet man überall auf der Welt vor. Und die Ökonomen, insbesondere der österreichischen Schule der Nationalökonomik, die haben sich eingehend mit der Problematik dieses Fiat-Geldsystems beschäftigt. Das Fiat-Geld ist inflationär, das heißt, die Währungen verlieren ihre Kaufkraft im Zeitablauf, alles wird teurer, man kennt das aus dem täglichen Leben. Man muss immer mehr Geld bezahlen, um Lebensmittel zu kaufen, um in den Urlaub zu fahren, sein Auto voll zu tanken. Und das ist eben eine Konsequenz dieses Fiat-Geldes, die dauerhafte chronische Vermehrung setzt die Kaufkraft der Geldeinheit herab. Weitere Folgen sind eine wachsende Schere zwischen Einkommen und Vermögen. Es gibt Menschen, die einige wenige, die davon sehr stark profitieren, die reicher werden im Fiat-Geldsystem auf Kosten der breiten Bevölkerung. Also dieses Fiat-Geldsystem ist auch sozial höchst ungerecht. Dann führt es auch immer wieder zu Wirtschaftsstörungen, zu sogenannten Boom- und Bust-Zyklen. Also Boomphasen, in dem der Aktienmarkt stark in die Höhe schnellt, die Häuserpreise anziehen, jeder sich reich fühlt und plötzlich bricht das Ganze zusammen, kommt es zu einer Krise. Das ist ebenfalls ein charakteristisches Element dieses Fiat-Geldsystems. Erwähnen will ich auch, dass die Verschuldung immer weiter ansteigt, weil das Fiat-Geld vorwiegend durch Kreditvergabe erzeugt wird. Und das führt letztlich dazu, dass die Schuldenberge in den Volkswirtschaften stärker anschwellen, als die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zunimmt. Das heißt, das Fiat-Geldsystem steuert die Volkswirtschaften gewissermaßen in eine Überschuldungssituation. Und nicht zuletzt ist Fiat-Geld natürlich auch das Geld des Krieges. Mit Fiat-Geld lassen sich aggressive Außenpolitiken besonders geräuschlos und einfach finanzieren. Und insofern kann man auch nicht verwundert sein, dass das 20. Jahrhundert beispielsweise, was ja ein Zeitalter der Zentralbanken war, ein Zeitalter der großen Kriege, als Zeitalter der großen Kriege sich erwiesen hat. Also das an dieser Stelle zu der Problematik des Fiat-Geldsystems. Und ich habe dann Konzepte aufgegriffen, wie man eben dieses Fiat-Geldsystem los wird, wie man zu besserem Geld kommt und all diese Probleme, die ich genannt habe, dann aus der Welt schaffen kann.
Ja, das ist eine sehr spannende Aufgabenstellung und es empfiehlt sich auf jeden Fall, sich das mal zu Gemüte zu führen. Ich würde gerne auch einen kurzen Beitrag dazu liefern, indem wir darauf abstellen, was denn los war in Schottland und im Vergleich zu England während der Zeit des schottischen Free Bankings. Da hat man sich eben gegenseitig verpflichtet, diejenigen, die daran teilgenommen haben, dass sie gegen die Scheine der anderen Teilnehmer Basisgeld ausliefern, also Gold und Silber. Das hatte den disziplinierenden Faktor, dass irgendwann der Keller leer war, wenn man zu viel Zettel ausgegeben hatte. Und wir sprechen ja auch immer darüber, dass Ökonomie oder menschliches Handeln, dass es immer um die Anreize geht. Und in der heutigen Zeit, wir erinnern an die Bailout-Politik im Zuge der Euro- und Finanzkrise, die Politik des Herauskaufens, eine Nichthaftungsgesellschaft, die sich da die Raum greift. Und so etwas hat es eben damals in der schottischen Zeit nicht gegeben. Und interessanterweise gab es neben der Tatsache, dass die teilgenommen haben, auch mit Haus und Hof hafteten, was ein entscheidender Faktor ist und was sehr disziplinierend wirkt, ja, dass man eben nicht mehr Zettel druckt, als man an Gold und Silber im Keller liegen hat. Und im gleichen Zeitraum verfügte England über die Bank of England. Und man hat den Vergleich, wir wissen das, okay, es ist ein historisches Ereignis, das lässt sich nicht in die Zukunft extrapolieren, aber man kann gewisse Lehren daraus ziehen und man stellt fest, dass England wesentlich weniger dynamisch gewachsen ist, dass die Zinsen in England sogar höher waren, dass es mehr Bankenpleiten gab und deutlich unsteteres Leben als in Schottland. Und auch das, was du ausgeführt hast, lieber Thorsten, das Thema Krieg, auch das spielt an der Stelle natürlich eine große Rolle. Wenn eben unendliches Geld vorhanden ist durch Kreditvergabe, dann führt das auch schnell mal in den unendlichen Krieg. Also diese Zeit der schottischen Free Banking Ära zeigt sehr schön, wie wichtig es ist, auf das Menschenbild einzugehen, dass man eben ein realistisches Menschenbild hat, dass der Mensch den Anreizen folgt, die sich bieten. Und wenn man eben einen Haftungsanreiz hat, einen maximalen Haftungsanreiz, dann handeln die Menschen anders. Und wenn es auch so ist, dass der Keller irgendwann leer ist, dann kann ich keine Zettel mehr ausgeben. Das reguliert sich also durch diese Wechselwirkung. Vielleicht, lieber Thorsten, du hast ja auch ganz gute Verbindungen auf der Insel. Vielleicht hast du da auch ein, zwei Infos. Also die Problematik ist ja nicht nur, die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, sondern auch das heutige völlig entfesselte Fiat-Geld und diese Blasen, die da sich gebildet haben, das in die heutige Zeit zu überführen, das wäre also schwierig, weil es dafür auch kein Beispiel gibt, ja.
Und an der Stelle muss man vielleicht einmal blicken auf das, was Karl Menger 1871 schon formuliert hat. Er hat ja eine Theorie der Geldentstehung vorgelegt. Und nach Menger ist das Geld eben nicht von einem Herrscher, von einem Staat den Menschen gegeben worden, wie Prometheus den Menschen in der griechischen Mythologie das Feuer gebracht hat, sondern das Geld ist spontan aus den Eigeninteressen der Menschen entstanden. Menschen, wenn sie mit einer Mindestintelligenz ausgestattet sind, erkennen, dass sie sich durch Arbeitsteilung und Spezialisierung besser stellen. Und Arbeitsteilung und Spezialisierung erfordern das Tauschen. Eine primitive Form des Tauschens ist das ist der sogenannte Bartertausch, also Güter gegen Güter. Und Menschen erkennen dann aber, dass es besser geht, und zwar indem man ein indirektes Tauschmittel verwendet. Und anfänglich verwendet man verschiedene indirekte Tauschmittel. Und das Tauschmittel, was die höchste Liquidität, die höchste Marktfähigkeit hat, das setzt sich dann als Geld durch. Das ist die Theorie der Geldentstehung von Karl Menger. Und das ist ganz wichtig auch zu begreifen. Geld gab es immer schon, auch ohne Zentralbanken und ohne Herrscher. Leider ist ja in der Menschheitsgeschichte dann irgendwann die Beherrschung und Unterdrückung hinzugekommen, dass einige Menschen versuchen, andere Menschen zu gängeln, zu unterdrücken und auszuplündern. Und wenn man dann versteht, wie Geld funktioniert, dann kann man auch verstehen, dass natürlich jeder, der versucht, seine Mitmenschen zu unterdrücken, danach strebt, die Hoheit über die Geldproduktion zu erhalten. Denn dann kommt er gewissermaßen an die Ressourcen der Menschen, ohne sie gewaltsam mit dem Schwert sozusagen zu erleichtern. Und das praktizieren natürlich insbesondere die modernen Staaten. Deswegen ist auch die Geldproduktion monopolisiert, nicht weil es zu besserem Geld, zum Wohle der breiten Bevölkerung führt, sondern weil es ein Herrschafts- und Ausplünderungsinstrumentarium ist und das gewissermaßen in seiner Heimtücke perfektioniert worden ist in Form des Fiat-Geldes. Und ich will noch hinzufügen, das Wissen, dass Geld eben etwas Spontanes ist, was im freien Markt entsteht, das hat dann auch nochmal Ludwig von Mises unterstützt mit seinem sogenannten Regressionstheorem. Der hat dann nochmal gezeigt, dass Geld tatsächlich aus einem Sachgut entstanden sein muss, was, bevor es zu monetären Zwecken verwendet wurde, als nicht monetäres Gut einen Marktpreis besessen hat. Also er hat gewissermaßen nochmal die Theorie von Karl Menger handlungslogisch begründet. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Und das löst dann, glaube ich, auch eine gewisse Sperre, einen gewissen Zweifel gegenüber Forderungen, das Geld im freien Markt zu organisieren. Dass also Menschen die Freiheit haben, das Geld für ihre Zwecke nachzufragen, was ihren Zwecken am besten dient. Und dass gleichzeitig Menschen die Freiheit haben, ihren Mitmenschen ein Gut anzubieten, was diese freiwillig als Geld nachzufragen wünschen. Im Grunde ist es ganz einfach. Aber die Ideologie und die Propaganda, auch in den Hochschulen, in den Universitäten, hat eben dazu geführt, dass heute viele Menschen glauben, das Geld müsse vom Staat monopolisiert werden, dass ein freier Markt für Geld nicht funktionieren kann. Und ich habe versucht, in dem Beitrag zu unserer Reformagenda eben zu erklären, das war auch mein Hauptbestreben, warum es Sinn macht, warum es auch möglich ist, einen freien Markt für Geld zu schaffen.
Ja, es ist sehr gut, dass du es auch nochmal angesprochen hast, wie Geld eigentlich entstanden ist, weil das in den meisten Köpfen gar nicht so verankert ist. Und genauso wie Geld eben entstanden ist, aus der Notwendigkeit heraus, weil Menschen eben zum Tausch das letzten Endes laboriert haben, herausgefunden haben, dass es Sinn ergibt, da ein fungibles Gut zu haben. So hat sich dann eben Gold, Silber oft herausgestellt als das passende Tauschgut. Und genau auf diese andere Art und Weise sind Zentralbanken nicht entstanden, weil es eine Nachfrage danach gar nicht gegeben hätte, sondern sie sind gegründet worden und dann hat man eben durch einen herrschaftlichen Rechtsetzungsakt in Amerika beispielsweise 1913 am 23.12.1913 den sogenannten Federal Reserve Act geschlossen und so die Zentralbank scheinlegitimiert, weil die Menschen wurden ja nicht gefragt. Ja, ihnen wurde diese Institution einfach aufgezwungen, so wie eben andere Institutionen auch aufgezwungen werden, die technokratischer Natur sind. Und so ist der Euro dann 1999 in die Welt der Menschen gekommen und so droht unter Umständen auch durch diese herrschaftliche Rechtsetzung, die eigentlich bei exakter Betrachtung eine Unrechtsetzung ist, also aufgezwungenes Recht beinhaltet, so würde dann auch der digitale Euro in die Welt kommen. Lieber Andreas, wir heißen ja hier, dieses Format heißt Mises al Dante. Das heißt, bei dem Abschaffen der Zentralbank und der kritischen Beleuchtung des Staates sollte man auch darüber sprechen, wie ist denn die Psyche der Menschen? Was für eine Rolle spielt die an der Stelle? Wir kommen auf die Welt, die Zentralbank ist da, der Staat ist da. Alles sieht aus wie von Gott gegeben. Und die Bücher, die man normalerweise in die Hände bekommt, da steht es eben auch nicht drin, was Karl Menger schrieb, was Mises 1913 schrieb und so weiter. Auch andere Dinge, die Mises zu Papier gebracht haben, stehen da nicht drin. Auch die Handlungslogik sucht man vergebens in diesen Schriften. Insofern ist es gar nicht so einfach, das irgendwie den Menschen aufzuzwingen, sondern sie müssen eigentlich selber erkennen, frei nach Kant, so wie es bei uns war während der Finanzkrise bei dir und mir, dass wir erkannt haben, meine Güte, das, was uns da bisher erzählt wurde und was so Mainstream ist, das scheint gar nicht so richtig zu sein. Das heißt, wir haben die Notwendigkeit erkannt, unseren eigenen Verstand zu bedienen und haben uns dann auf die Suche nach diesen Schriften gemacht. Wie können wir das denn beschleunigen? Ist es überhaupt möglich? Braucht es die Krise? Wie können wir wie gelingt es auch, dass das in den Mainstream kommt? Weil das ist ja eigentlich das, was wir bräuchten.
Also zunächst mal zum sagen wir, psychologischen Aspekt, zum Dante-Aspekt. Da hat Max Weber, der Vater der Soziologie, kann man sagen, ja. Er war mit Mises auch persönlich bekannt. Mises hat Max Weber als guten Freund bezeichnet in seinen Erinnerungen. Sie haben auch wissenschaftlich miteinander gearbeitet und sich wechselseitig hoch geachtet. Max Weber ist dann leider 1920 früh verstorben, im Alter von erst 56 Jahren. Und er hat eben erkannt in seiner Schrift Politik als Beruf, hat er das auch so beschrieben, dass also diese Massendemokratie, wie wir sie heute kennen, das hat sozusagen, ja, die ist aus dem Aufklärungsprojekt rausgefallen, ja, mit der Vernunft die Welt zu begreifen. Er sprach Weber ihr in dem Zusammenhang von einer Diktatur basierend auf der Emotionalität der Massen. Ja, er meinte einfach in der modernen Massendemokratie, im modernen Massenstaat, da wird gar nicht argumentiert mit den Leuten. Ne, da wird nicht über Geld gesprochen. Und da wird auch das große Projekt des Westens, was Weber bezeichnet hat in seiner anderen Rede, nämlich Wissenschaft als Beruf, als die Entzauberung der Welt. Ja. Dass wir also das ganze mythisch-magische Narrative, dass wir die auflösen und den wissenschaftlichen Gegenstand ganz neutral, und Weber sprach immer von wertfrei, als Objekt der Untersuchung betrachten und dann loslegen. Und da hat man aber schnell gemerkt, in der Naturwissenschaft, in den Ingenieurswissenschaften gab es da zügige Fortschritte. Ja, da, ob jetzt die Sonne um die Erde kreist oder die Erde um die Sonne, ist dann doch, hat die bestehenden Herrschaftsverhältnisse weniger berührt, als wenn man jetzt das Objekt Wirtschaft, wie funktioniert die Wirtschaft, also die soziologische Denkgegenstände, ja, also Denkobjekte, oder was ist der Staat, wo kommt der her, was macht der, was ist spezifisch an seinen Handlungen, so dass praktisch hier eine Entzauberung nie stattfand. Ja. Also selbst viele Banker, die ich kenne, wenn ich die fragen würde nach der Herkunft des Geldes, würden die sagen, ja, es ist halt da. Ne? Und das heißt, hier hat eine Entzauberung bei den zwei Betrachtungsgegenständen, Staat, oder drei, Staat, Gesellschaft und Wirtschaft, ja, eigentlich stattgefunden. Da haben die Magier und Propheten wurden da, wenn man mit Weber argumentiert, nur ersetzt durch dann die Intellektuellen, ja. Er hat gesagt, ja, wer lebt denn von Politik, ja? Das sind die Beamten, die Richter und die Professoren, ja, die Gelehrten an den Professoren. Und er hat ihnen sogar zugebilligt, da eine gewisse Wertfreiheit. Und dass es da so eine Art Bemühen nach Objektivität geht, jedoch mit der Grenze, und das schreibt er in Politik als Beruf, sobald es um die Staatsräson geht, also die bestehenden Herrschaftsverhältnisse in Frage gestellt werden und somit der soziale Status und das Einkommen des Beamten, Richters oder Wissenschaftlers, da meinte Max Weber, dann hört die Neutralität auf. Und so kann man die Welt natürlich nicht entzaubern, wenn man diese wichtigen Denkobjekte, an die gar nicht neutral herangeht, und wie die Österreicher das gemacht haben, das mit Logik, mit der Praxeologie, eben mit der Handlungslogik entzaubert. Und Weber hat auch schön dann über das Fiat-Geld, was ja unser Thema war, geschrieben in seinen Schriften oder gesprochen in seinen Schriften hier Politik als Beruf und Wissenschaft als Beruf. Und da sprach er davon, halt, wie sich der Staat finanziert, und er nannte ja schon das Fiat-Geld, und er hat einen sehr schönen Begriff, deswegen möchte ich das vorlesen. Und er sagt ja eben, wir hatten vorher den Kriegsfürsten, ja, und nach den Kriegsfürsten hatten wir die Revolutionäre, ja, die dann die Macht übernommen haben. Er hält diese Rede 1919, also ein Jahr nach dem Abdanken des Kaisers, nachdem in Deutschland etwas Neues entstanden ist, ja, die sogenannte Massendemokratie, und die vergleicht er dann und sagt, die Gefolgschaft des Kriegsfürsten fragt ebenso wenig nach den Bedingungen normaler Wirtschaft wie die Gefolgschaft des revolutionären Helden der Straße. Beide leben von Beute, Raub, Konfiskationen, Kontributionen, Aufdrängung von wertlosen Zwangszahlungsmitteln, was dem Wesen nach alles das Gleiche ist. Ja? Also Aufdrängen von wertlosen Zwangszahlungsmitteln, das gab es natürlich damals auch schon. Und da hat er praktisch benannt, was es ist. Ja? Also es wird hier nicht friedlich von den Leuten gesagt, möchtest du beitragen zur Finanzierung des Staates, sondern Konfiskation nennt es Weber, das ist die Androhung eines Übels, ganz klar. Ja? Und beim Geld ist es ja dasselbe. Also er nennt es ja aufgedrängte, wertlose Zwangszahlungsmittel, wertlos in dem Sinne, ja, wir Österreicher gehen zwar nicht von dem intrinsischen Wert an, sondern sagen ja, der Wert liegt im Handelnden und nicht im Objekt. Aber der Unterschied zwischen Gold und Papiergeld ist natürlich schon, dass das Zahlungsmittel Gold, ja, wegen seiner Stofflichkeit, wegen des Stoffes, den ich dir übergebe, wertgeschätzt wird, wohingegen natürlich das Zahlungsmittel Euro überhaupt nicht wegen des Papiers, des Materialwert des Papiers wertgeschätzt wird. Also wertlos, aufgedrängt, es wird aufgezwungen, ja, Geldmonopol, Strafe, wer andere Geldmittel herausgeben will. Das heißt, Weber, der auch vielen Linken als Vater der Soziologie galt, hat es doch damals schon deutlich die Probleme angesprochen. Einmal in sozusagen diese Herrschaft aufgrund der Emotionalität, der Ausnutzung der Emotionalität der Massen, ja, dass man gar nicht in den rationalen Dialog geht. Wir kennen das ja auch von Klima und Corona, das waren mehr oder weniger Kampfbegriffe, und wer das hinterfragt oder da genaueres wissen möchte, der wird gecancelt, ne? Oder kritisiert, so wie man in der Wissenschaft ja normal vorgeht. Da hat der Benny einen Gedanke, da hat der Thorsten einen Gedanke, da fällt mir noch dazu was ein, dann finde ich vielleicht den Gedanken, könnte man auch um das besser ergänzen. Das findet nicht statt, ne, bei den zentralen Narrativen, um die Emotionalität der Massen auszunutzen. Also sehr gut auch, was Max Weber da sagt, sehr nah an dem auch, was Ludwig von Mises erkannt hat.
Prima, also das ist gut, dass du es nochmal so erwähnt hast. Vor allem möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, auf deinen hervorragenden Beitrag in unserer Schrift zur Geldkonferenz darauf zu verweisen, wo du das ganz klar herausarbeitest, dass es sich eben beim Fiat-Geld um feindliches Geld, um aufgezwungenes Geld handelt. Und Thorsten hat auch in dieser Schrift zwei Beiträge zum Besten gegeben, einmal zur Zukunft des Edelmetallgeldes, quasi ein bisschen in die Zukunft geschaut, aber auch in die Vergangenheit, wie es eben in der Vergangenheit war, und natürlich auch, dass man mit dem digitalen Zentralbankgeld, wie Thorsten das mal so schön sagt, das Tor zur Hölle aufstößt. Also diese Schrift, ich habe sie jetzt gerade hier nicht zur Hand, ich habe schon um mich herum geguckt, nicht gut genug vorbereitet, beziehungsweise man sieht, wie spontan sich die Dinge hier entwickeln, und wir verlinken natürlich deinen Beitrag, eure Beiträge, die ja auch beim Mises-Institut frei verfügbar auf der Homepage erschienen sind. Ja, lieber Thorsten, wir haben sehr viel darüber gesprochen, welche Rolle der Staat vor allem auch spielt und dass eben die Menschen es sind, denen man über das Bildungssystem, über die Medien etc., über die Erziehung auch, die Prägung der Eltern, den gesunden Menschenverstand abtrainiert. Das ist eigentlich so der Punkt, die Essenz, der Rückkehr zum gesunden Menschenverstand. Dann würde man erkennen, dass Geld eigentlich aus einem Marktprozess entsteht. Welche Ideen hast du? Wie können wir hier weitermachen, neben der Tatsache, dass viele Menschen dieses Buch kaufen und verteilen oder vielleicht das PDF auf kostenfreiem Weg verteilen? Und was gibt es noch für Möglichkeiten? Was hast du für Ideen?
Ja, ich setze mal ein, Andreas hat das ja auch schon angesprochen, im Grunde bei der Frage, wie lassen sich Erkenntnisse in der Ökonomik gewinnen? Und das ist die Frage nach der richtigen wissenschaftlichen Methode. Der Karl Menger hatte schon damals eben diesen, wenn man so will, Methodenstreit losgetreten, der heute nach wie vor, glaube ich, eine Perspektive bietet, um die ganze Problematik, die sich da in der modernen Ökonomik aufgehäuft hat, zu verstehen. Also es ist ja so, wissenschaftliche Methode bedeutet letztlich, dass die Art und Weise, der Ansatz, wie man vorgeht, um Erkenntnisse über ein Erkenntnisobjekt zu gewinnen. So kann man also eine wissenschaftliche Methode bezeichnen. Und in den Naturwissenschaften hat man ja häufig oder in der Regel das Verfahren, man stellt Hypothesen auf, wenn X, dann Y, oder wenn X um A% steigt, dann verändert sich Y um Z%. Und diese Hypothese wird dann anhand von Daten getestet. in einem Labor beispielsweise. Man macht Versuche und wiederholt die Versuche und versucht also diese Hypothese zu untersuchen. Bewahrheitet sie sich oder schlägt sie fehl? Und diese naturwissenschaftliche Methode ist leider auch in der Ökonomik adaptiert worden. Und das ist ja etwas, was Ludwig von Mises sehr frühzeitig und sehr hellsichtig als äußerst problematisch erkannt hat, weil er gesehen hat, zum einen lässt sich diese naturwissenschaftliche Methode auf den Bereich des menschlichen Handelns, also im Bereich der Praxeologie, nicht anwenden, weil wir es beispielsweise mit handelnden Menschen zu tun haben, die veränderte Präferenzen haben, weil wir keine Beobachtungssätze finden können, wie wir das in den Naturwissenschaften erreichen können. Der Mensch verändert sich von einem Zeitpunkt auf den anderen. Es gibt nicht diese homogenen Datenpunkte, aus denen man eine Gesetzmäßigkeit ableiten kann. Und deswegen ging Ludwig von Mises ja auch dazu über, die Praxeologie, die Handlungslogik, als die einzige richtige wissenschaftliche Methode für die Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften vorzustellen. Und wenn man handlungslogisch denkt, dann kommt man eben auch zu Erkenntnissen wie, dass das Geld eben durch freie Markttransaktionen entstanden sein muss, dass freie Transaktionen in einem freien Markt zu beiderseitigem Nutzen ausfallen. Alle am Tausch Beteiligten werden besser gestellt. Oder wenn die Geldmenge ausgeweitet wird, dann nimmt die Kaufkraft der Geldeinheit ab im Vergleich zu einer Situation, die in der die Geldmenge nicht ausgeweitet worden wäre. Kurzum, das sind alles a priorische, widerspruchsfreie Sätze, die man hier ableiten kann und die einen dann auch erkennen lassen, was richtige ökonomische Theorien sind und was nicht richtige ökonomische Theorien sind. Und diese naturwissenschaftliche Methode, die da in der Ökonomik um sich gegriffen hat, die dient eben letztlich dazu auch, nicht nur Erkenntnisse zu vernebeln, zu überdecken, sondern es ist im Grunde auch ein politisches Einfallstor, um die Ökonomik für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Das haben letztlich auch Autoren wie Stanislav Andreski oder Helmut Schelsky schon deutlich gemacht in ihren Schriften. Übrigens in den 1970er Jahren gab es eine kritische Auseinandersetzung über diese Methodenfrage in den Sozialwissenschaften. Leider ist auch das gewissermaßen aus den Lehrplänen verschwunden. Aber es ist so, wenn man die naturwissenschaftliche Methode anwendet im Bereich des menschlichen Handelns, dann stellt man da wohlklingende Thesen auf. Also wir müssen eine Einheitswährung schaffen, die nicht goldgedeckt ist. Dann kommt es zu mehr Wachstum und Wohlstand. Oder wir müssen den Zins herunterdrücken. Die Zentralbank muss den Zins absenken. Dann gibt es mehr Investitionen. Dann steigt die Prosperität der Volkswirtschaft. Oder der Sozialismus bringt Gerechtigkeit und Wohlstand. All diese Dinge, die dann für einige Menschen verheißungsvoll klingen. Ja, wer will die dann nicht in die Tat umsetzen, wenn man solch ein Heilsversprechen hat? Und das geschieht dann natürlich auch, ist auch in der Vergangenheit geschehen. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann sagt der Ökonom, ja, da gab es einige Faktoren, die haben wir nicht berücksichtigt. Aber wenn wir die berücksichtigen und das Experiment nochmal durchführen, dann werdet ihr sehen, wird es funktionieren. Deshalb sind da die Sozialismusbefürworter ja auch nicht zu stoppen. Die kommen immer mit dem Argument, ja, das war kein richtiger Sozialismus, den wir in der DDR hatten oder in der Sowjetunion. Oder man müsste bessere Menschen in die Position setzen. All diese Versprechungen, mit denen dann die Theorien tatsächlich sich bewahrheiten würden. Das ist das Einstiegsfenster, nicht, der politischen Einflussnahme in der Ökonomik. Und das hat dazu beigetragen, dass heute auch die meisten Menschen vermutlich denken, ja, eine Zentralbank ist unverzichtbar. Wir brauchen die Deutsche Bundesbank, wir brauchen die Europäische Zentralbank. Wer sorgt denn sonst für die Geldversorgung in der Volkswirtschaft? Also das ist der Nährboden für viele geistige Verwirrungen, für auch geistige Korruption. Und das ist auch eine Anstrengung, die wir beim Mises-Institut Deutschland in Angriff genommen haben, um hier Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Ökonomik ist keine Erfahrungswissenschaft, sondern eine a priorische, handlungslogische Wissenschaft, die zu wahren Sätzen kommen kann. Und wir können, ohne ausprobieren zu müssen, bestimmte Theorien als wahr oder falsch entlarven.
Ein wichtiger Punkt, den man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass, wenn die österreichische Schule Zugang zu den Köpfen der Menschheit findet, dann ist es vorbei mit großen Privilegien, zum Beispiel mit dem Privileg, eine Zentralbank zu betreiben, mit vielen anderen Privilegien auch, die Gier nach Subventionen etc., all diese Dinge. Das heißt, das unterstreicht auch, wie groß diese Aufgabe ist und wie mächtig die Feinde sind. Das heißt, wenn das in die Köpfe kommt, dann ist es mit den Privilegien vorbei. Und das erklärt natürlich auch, wie schwer diese Aufgabe ist. Und ich möchte auch diesen Methodenstreit nochmal adressieren, dass es eben seinen Ursprung hatte, 1812, glaube ich, als die Friedrich-Wilhelms-Universität gegründet wurde in Berlin, die heute Humboldt-Universität heißt, wo man sich also auch damit rühmte, dass man die intellektuelle Leibgarde des Hauses Hohenzollern war, und das mündete dann ja in dem Methodenstreit zwischen Gustav Schmoller und Karl Menger. 1908 wurde Schmoller dann von Schmoller im Übrigen, also er versuchte also mittels der historischen Schule das Regierungshandeln zu bestätigen, und das ging dann noch weiter, dass Werner Sombart dann eben gesagt hat, Hitler würde seine Befehle direkt von Gott erhalten. Und zu Ende gedacht könnte man dann sagen, ja gut, wenn der eben so weise ist, dann ist er auch in der Lage, die Planwirtschaft durchzuführen. Heute könnte man den Menschen unter Umständen einreden, die KI und die Rechenleistung, die wir heute haben, das würde dazu geeignet sein, menschliches Handeln irgendwie abzubilden. Aber das wäre dann die letzte Ausbaustufe des Historizismus, weil auch das nur nach hinten schauen kann und nicht die Bedürfnisse der Menschen von morgen und heute abbilden kann. Du atmest gerade ein. Also dieser Methodenstreit ist, glaube ich, der Schlüssel, das Ganze zu entzerren und dass man sich deutlich macht, dass es hier um gewaltige Privilegien geht und um Anreize, eben das weiterzuführen. Und ja, das Gegenteil ist
schwierig. Bevor Andreas jetzt zu Wort kommt, will ich nur noch mal etwas unterstreichen, was du gesagt hast. Dieser Methodenstreit ist natürlich ungemein bedeutsam. Und wenn sich das durchsetzt, dann werden viele Dinge, die die Menschen heute als richtig, als gut, als notwendig, als ja, ist es nicht anders möglich, das wird verpuffen, das wird sich auflösen. Und deswegen der Staat, den wir heute vorfinden, der lebt ja durch Täuschung und Ausplünderung, und die Menschen wissen manchmal gar nicht, wie stark sie ausgeplündert werden, also durch Steuern oder durch die Inflationssteuer, durch die Ausgabe von inflationärem Geld. Und bislang ist der Staat oder seine Repräsentanten ja damit davongekommen, dass die Menschen das nicht richtig verstanden haben, also nicht durchschaut haben, was da tatsächlich passiert. Da gibt es natürlich auch Korruption, also einige lassen sich natürlich einbinden in die Handlungen des Staates, weil der Staat mit ihnen die Beute teilt, die ja anderen entreißt. Aber mittlerweile, das ist mein Eindruck, und da will mir, glaube ich, wird Andreas Dietke vielleicht auch zustimmen, dass der Staat und seine Repräsentanten mittlerweile fürchten, dass die Menschen aufwachen, dass sie erkennen, dass es sich hier um Lügen, Illusionen und Täuschungen handelt, und dass deswegen natürlich jetzt auch der Kampf gegen die Rede- und Meinungsfreiheit so brutal betrieben wird. Man versucht also, die freie Rede, den Diskurs in der Öffentlichkeit zu entmutigen, zu verunmöglichen, zu sanktionieren, mit Strafen zu belegen, wer die Wahrheit sagt. Und für mich ist das im Grunde schon eine Erkenntnis, die zeigt, dass das, was die Handlungslogik, die Praxeologie, die Ökonomik der österreichischen Schule zu leisten vermag, eben der Wahrheitsfindung dient. Und insofern geht natürlich diese Anstrengung des Staates jetzt auch ganz gezielt gegen die Rede- und Meinungsfreiheit vor.
Das Schöne ist, und das hat der Carlos Gebauer schön auf den Punkt gebracht, kürzlich bei Fairtalk, da hat er gesagt, diejenigen, die zensiert haben, das waren nie die Guten. Und sie waren auch nie erfolgreich damit. Lieber Andreas, was sagst du dazu, dass wir uns gewisserweise über einen Zeitraum darauf einstellen müssen, dass es repressiver wird, aber am Ende des Tages wird es dann wieder hell?
Ja, weil wir es ja gerade haben mit historischen Methode und sozusagen den a priori Methoden. Was Thorsten, also die Mises hat immer gesagt, die Geschichtswissenschaften sind nicht prädiktiv, also können nicht voraussagen, sondern sie sind interpretativ, also auslegend, deutend, verstehend. Ja. Und jetzt haben wir eben dieser Methodenstreit, der im Wesentlichen war zwischen der historischen Methode und eben der a priori Methode, die Mises bevorzugt. Und in den Naturwissenschaften, da liefert die historische Methode aufgrund einer Besonderheit der klassischen Naturwissenschaften auch sowas wie Gesetzmäßigkeiten. Und die Besonderheit ist, dass man in den Naturwissenschaften gibt es isolierbare, konstante Zusammenhänge zwischen messbaren Größen, wobei messbar heißt vergleichen mit einem objektiven Standard, also das ist für jeden gleich. jetzt haben wir beim Handeln, aber Nutzen, der ist subjektiv, da gibt es keinen Urnutzen, also der ist nicht vergleichbar, es fehlt also schon an der objektiven Vergleichbarkeit. Und es fehlt natürlich auch an den isolierbaren, konstanten Zusammenhängen, ja. Bei allen komplexen historischen Phänomenen, ja. Die sind eben nicht wiederholbar, wie das Experiment nicht reproduzierbar. Es gibt ja auch in der Psychologie, dann kommt man mit Milgram oder sonst was Experiment an und sagt, da ist das so und so und so viel Prozent. Wenn man das reproduzieren würde, würde man andere Personen haben, hätte man bestimmt abweichende Ergebnisse, ja. Und man hat aber eben komplexe historische Phänomene, das ist nicht nur die Geschichte, ja, die Menschheitsgeschichte, sondern eben auch die Wirtschaftsgeschichte, die Geschichte des Verlaufs von Krankheitswellen, die Klimageschichte. Überall da hat man nicht die isolierbaren, konstanten Zusammenhänge. Ja. Und die Experten in der historischen Schule, Jakob Burckhardt, ja, ein anderer von Ludwig von Mises, hoch angesehener Wissenschaftler, ein Geschichtswissenschaftler, ja, 1897 bereits verstorben. Und er schrieb, Geschichte ist die unwissenschaftlichste aller Wissenschaften, ja, weil man damit eben nicht wie mit der Mathematik oder der Praxeologie zu unumstößlichen Tautologien, also Schlussfolgerungen aus dem Axiom, kommt, sondern verschiedene Experten kommen zu verschiedenen Bedingtheiten. Also was ist relevant und wie relevant ist es? Eben gerade drum, weil per Definition, das ist also wieder eine Tautologie, keine isolierbaren Zusammenhänge da sind. Ja. Und da hat man dann eben gemeint, dass, also erstmal als Argument, die Naturwissenschaft verwendet die historische Methode, dann können wir das doch auch tun. Und hat dabei übersehen, dass es sich um ein ganz anderes Untersuchungsobjekt handelt. Ja. Und dann natürlich intuitiv, zumindest erkennt der Politiker doch den Vorteil, dass bei der historischen Methode zwei Experten mit ein und denselben Datensätzen zu komplett entgegengesetzten Aussagen, Thesen gelangen können. Und dann kann man natürlich bequem auf den einen, den Scheinwerferlicht, niederrieseln lassen und sagen, das ist der wahre Experte oder das sind die wirklichen Experten und die kann man auch in Lohn und Brot bringen. Und Menschen mit Neigungen, die der Staatsressort zuwiderlaufen, eben dann außer Lohn und Brot setzen. Und jetzt ist mit der öffentlichen Meinung aber so eine Sache, wir haben jetzt praktisch eine Möglichkeit der Aufklärung mit dem Argument auch der Denkobjekte Staat, Wirtschaft, Gesellschaft. Und da haben die Österreicher ganz Großes geleistet und genau deswegen kamen sie nie in den Wissenschaftsbetrieb. Ja, das hat Mises 1940 schon geschrieben. In seinen Erinnerungen hat er gesagt, um 1900 war jeder in Deutschland Etatist oder Staatssozialist, also im akademischen Betrieb oder im Staatsapparat. Und das führte natürlich dazu, dass die österreichische Schule nirgends Fuß fassen konnte, wegen eben ihrer Gefährlichkeit. Ja, das haben wir jetzt erkannt. Wir müssen aber auch noch sehen, und das haben wir jetzt auch, die öffentliche Meinung, die versucht man momentan ja nicht nur zu zensieren, sondern sie wird momentan fast auch relativ erfolgreich, zumindest in den drei großen europäischen Ländern, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, ja, ignoriert, könnte man fast sagen, beziehungsweise völlig anders geframed von den großen Medien. Ne? Wir sehen hier niedrigste Zustimmungswerte der Regierungen, ja, also historische Tiefstände. Ich glaube, neulich gab es eine Umfrage, wie zufrieden sind Sie mit der Regierungspolitik in Deutschland, wo sehr gut 0% war. Also sehr zufrieden, 0% war. Und sagen wir mal, schon viele festgestellt, die Regierungen machen da relativ unbeeindruckt davon weiter. Wir haben jetzt in Deutschland, soll es Tabaksteuererhöhungen geben, eine neue Zuckersteuer soll eingeführt werden. Gleich zu Beginn der neuen Regierung wurde noch mit dem alten Bundestag sozusagen die Schuldenbremse ausgehebelt. Ja, man hat es dann euphemistisch Sondervermögen genannt, dass man mehr Schulden machen kann. Man tut eigentlich genau das, was die Agenda der Globalisten ist. Ja, also es würde jetzt die CO2-Preise werden erhöht oder CO2-Abgaben werden erhöht. Es ist auch schon geplant, dass die wieder höher werden dann. Und Atomkraftwerke wurden, der Kühlturm eines Atomkraftwerks nach der Übernahme der Regierung gesprengt. Ja. Das heißt, man bindet sich, fühlt sich weder gebunden, was man vor der Wahl gesagt hat. Jetzt kann man ja immer sagen, ja, aber der böse Koalitionspartner. Noch die öffentliche Meinung spielt eine Rolle. Ne? Weil es wird ja alles auch schön hingeframed in den Leitmedien oder wie es manche auch nennen, Altmedien. Ne? Wohingegen die Vorschläge der Österreicher den Staat auf das Stärkste zu reduzieren, wenn man sieht, welcher Politiker das momentan angeht im öffentlichen Raum, ist ja Javier Milei, ja. Natürlich auch mit politischen Problemen im real existierenden Etatismus, wie es in Argentinien auch gibt. Aber über den fallen die Altmedien ja komplett her. Ja, und jetzt hat man aber doch dieses, es stört einen, weil in der Menschheitsgeschichte gibt es eben auch den Zeitablauf. Ja. Und Ludwig von Mises hat gesagt, auch in den Erinnerungen ebenfalls, dass selbst ein Diktator nicht über einen längeren Zeitraum, hier kann man sich wieder streiten, weil es historisch auszulegen ist, gegen die öffentliche Meinung regieren kann und selbst ein Diktator nicht. Und das ist jetzt gerade momentan das Problem. Und deswegen diese ganze Zensur ja nicht nur Debatte, sondern wir erinnern uns, in Corona wurden zahlreiche YouTube-Kanäle gecancelt. Sogar der Präsident der Vereinigten Staaten wurde von Twitter gecancelt damals, ja, weswegen es jetzt True Social gibt, was er dann ins Leben gerufen hat. Und wenn die US-Regierung hier anders sich herausgestellt hätte, wird man da meiner Meinung nach auch noch viel mehr jetzt schon sehen. Ja? Aber wir sehen ja die Pläne, VPN-Zugang soll es nicht mehr geben, also dass man nicht anonym ins Netz gehen kann der EU. Man möchte das vorgeblich das Alterwissen der Nutzer, das hat jahrzehntelang niemanden interessiert, was sich die Kinder im Internet anschauen. Jahrzehntelang nie Diskussionsgegenstand, niemanden. Ja? Und jetzt macht man uns vor, ja, also wegen der Sicherheit der Kinder, dass sie da nicht abhängig werden von Social Media oder da keine schlimmen Bildchen sehen. Das ist natürlich Humbug, ja. Ich glaube, der Bundeskanzler Friedrich Merz hat sogar gesagt, dass er wissen möchte, wer ihn da, wer im Internet was sagt, ja, also wer ihn kritisiert. Und das, denke ich, werden wir meiner Meinung nach noch viel stärker erleben. Ja. Also viel stärker. Und ob sich dann bewahrheitet, was Rees-Mogg gesagt hat, dass also auch die Kirche mit ihren Zensurbemühungen, dann war ja kurz vor der Reformation, kam halt der Buchdruck raus. Ja. Und da konnte Martin Luther spread the word, ja. Also der konnte aufklären. Und da kam Lord William Rees-Mogg zu der Deutung, zur historischen Deutung, je schlimmer die Kirche versucht hat zu zensieren, die katholische Kirche, desto mehr hat sie dadurch sichergestellt, dass wirklich die subversivsten Gestalten, wie eben ein Martin Luther, den Buchdruck für ihre Zwecke nutzen. Also hier sehen wir ein Game mit einem Open End und ja, wo kommen wir am Ende raus, Thorsten? Was ist deine Einschätzung?
Ja, also ich habe ja eben auch schon den Gedanken vorgebracht, diese Strategie der Täuschung, die Menschen im Unwissen zu lassen, das ist jetzt vorbei. Es gibt schon eine kritische Masse von Menschen, die aufwachen. Und deswegen setzt ja auch diese Zensur ein der Staaten, der EU gegen die Rede- und Meinungsfreiheit. Also für mich ist das ein klares Indiz dafür, dass es eben eine kritische Masse gibt von Menschen, die beginnen aufzuwachen. Und ich nehme das als gutes Signal. Und wohin führt das, Andreas? Ja, ich glaube ja nach wie vor, solange man keine Mauer um sozialistische Gebilde baut, werden die Menschen schlichtweg weglaufen. Das Kapital wird weglaufen, die talentierten Menschen werden weglaufen. Also im Falle beispielsweise von Deutschland werden Unternehmen immer weniger investieren in Deutschland. Man baut tendenziell wahrscheinlich dann eher hier den Betrieb ab und geht in die Regionen, wo man als Unternehmer eine höhere Rendite erzielt oder nicht fürchten muss, enteignet zu werden. Die jungen Menschen, die werden auch dorthin gehen, verstärkt dorthin gehen, wo sie höhere Löhne bekommen. Die werden jetzt nicht in Deutschland bleiben, wenn sie hier ausgebildet worden sind, wenn sie in beispielsweise den Vereinigten Staaten von Amerika deutlich höhere Einkommen erzielen können. Also das ist gewissermaßen meine Hoffnung, dass über die Abstimmung mit den Füßen diese repressiven Konstruktionen letztlich kollabieren werden. Also man sollte natürlich daran arbeiten, die Menschen aufzuklären, damit die Schäden, die jetzt entstehen, nicht unendlich weiter ansteigen. Aber diese Abstimmung mit den Füßen, das erscheint mir doch das schärfere Schwert zu sein, um diese semisozialistischen Konstruktionen, wie beispielsweise die Europäische Union, zu zerlegen und letztlich auch dafür zu sorgen, dass die Menschen in Frieden und Freiheit und in Wohlstand miteinander leben können. Vielleicht ist es die Kombination aus allem, Andreas, die hier erforderlich ist. Wie so häufig, man muss sich ja bemühen, die richtigen Ideen in die Welt zu tragen. Manchmal bekommt man Zweifel, ob die Ideen aufgenommen werden, ob hinreichend viele Menschen sie beachten. Aber ich glaube, davon sollte man sich nie entmutigen lassen. Ideen finden ihren Weg, bessere Ideen finden ihren Weg. Und auch wenn wir manchmal nicht erkennen können, wie sie jetzt sich verbreiten, sie entfalten Wirkung. Und deshalb, wir machen das ja auch schon, Benjamin, Andreas, einige Jahre. Und ich kann nur sagen, was ich sehe, ist enorm. Also das wäre vor einigen Jahren so gar nicht möglich gewesen. Diese Social Media spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle. Wenn ich da schaue, junge Menschen, die Schriften von Ludwig von Mises posten, von Hans-Hermann Hoppe posten, die einsteigen in inhaltliche, theoretische Diskussionen, dann ist das quasi vor 10 Jahren noch gar nicht beobachtbar gewesen in dieser Weise. Also da tut sich was, da ist enorme Sprengkraft enthalten. Und ich denke, alle, die an Freiheit, an Wohlstand interessiert sind, die müssen eben dafür sorgen, dass diese Ideen weitergetragen werden. Wir haben deswegen auch dieses Buch, Benjamin, was du hochgehalten hast, jetzt im Handel, die Schrift der Geldkonferenz, die Atlas-Initiative veröffentlicht hat, ist auch großartig, auch mit deinem Beitrag, Andreas, und deinem, Benjamin. Das sind alles Dinge, die müssen in Umlauf gebracht werden. Und das deswegen vielleicht auch ein Appell an alle Zuschauer. Jeder kann da mitmachen. Machen Sie die Geldbörse auf, teilen Sie Links von Videos, verschenken Sie die Bücher, nehmen Sie Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder, Ihre Neffen mit zu Veranstaltungen, wo es freiheitliche Lehren gibt, die verkündet werden, da teilzunehmen. Das sind alles Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und also insofern, ich schwanke natürlich auch manchmal zwischen Verzweiflung und Hoffnung, aber tendenziell bin ich schon auf dem Pfad der Hoffnung, dass es besser wird, indem wir diese Ideen, die ja letztlich überzeugend sind. Andreas, du weißt das, Benjamin, die Ökonomik ist angewandte Logik. Also man kann auch mit in die Argumentation eintreten und den Sieg davontragen. Ich meine, im Grunde ist die Schlacht ist im Grunde schon geschlagen, inhaltlich. Es geht jetzt im Grunde nur noch darum, dem Kind mitzuteilen, wie es um die Wahrheit bestellt ist. Das ist jetzt unklar. Aber Ludwig von Mises, Mario Rothbard, Karl Menger, Eugen von Böhm-Barbeck, die haben ja alles schon verschriftet. Das ist ja alles schon da. Im Grunde stehen wir damit auch auf den Schultern von Giganten. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, unsere Mitmenschen in Kontakt zu bringen mit diesen Ideen. Und das werden dann auch Selbstläufer werden.
Ja, das wäre auch sozusagen der positive Ausblick, ja, wenn man dann sagt, Mises, Rothbard, die haben die Thesen zu Wittenberg schon ans Kirchentor geschlagen. Ja, und dann war ja dann die Entzauberung der Papstkirche, der autoritären Papstkirche. Das war die Reformation. Und jetzt haben wir die nächste Entzauberung. Ja, das ist nämlich genau vor der Reformationszeit, so Jakob Burckhardt, im 14. bis 16. Jahrhundert ist der moderne Staat in der italienischen Renaissance entstanden. Ja, also diese Idee des Ragion di Stato, dass also die Staatsinteressen über allen Individualinteressen stehen, über dem Wohl der Untertanen und auch über Recht und Moral und Religion. Ja, das dann wie Kardinal Richelieu dann dazu führte sogar, dass er mit protestantischen Staaten paktiert hat im Dreißigjährigen Krieg, ja, um alles, was Frankreichs Interessen diente, also dem Interesse des französischen Staats, das war wichtig und alles andere war unwichtig. Und das war sozusagen diese modernen Staaten, die da entstanden sind, wo die autoritäre Papstkirche dann durch die Reformation ihre Niederlage erlitten hat, und heute kann man wählen, in welcher Kirche man Mitglied sein kann. Es ist kein Gewaltverband mehr, die Papstkirche. Und das eben wäre dann auch das Ziel praktisch der nächsten Entzauberung, ne? Dieses Il Stato, der da entstanden ist in Italien, das L'État, wie er dann in Frankreich fortentwickelt wurde, oder das Deutsche, wie Bismarck dann mit dem Sozialstaat auch noch gesagt hat, damit möchte er die Arbeiter bestechen, dass sie den Staat ganz entgegen seiner historischen Entstehung für eine Einrichtung halten, der zu ihrem Wohle, die zu ihrem Wohle geschaffen wurde, ja, dass man das noch entzaubert. Und dann kann man ja, wie David Dürr das gesagt hat, gleich Thorsten, dass man so wie man jetzt wählen kann, ob man Mitglied in der Kirche sein möchte und welcher, kann man ja sagen, wenn die Sozialisten, Kommunisten, ja, oder Sozialdemokraten, wir wollen denen ja nichts wegnehmen. Ne? Also die können ja freiwillig jederzeit solche Gesellschaftssysteme für sich machen. Aber es darf eben niemand gezwungen werden, weil das verstößt auch gegen das Nicht-Aggressionsprinzip und das Vertragsprinzip, die wir aus dem Völkerrecht kennen. Also untereinander gestehen die Staatsherren sich das zu, ja, dass man nicht erobert wird und nicht unterdrückt wird und nicht keine Regeln befolgen muss, denen man nicht zugestimmt hat. Ja, und diese Rationalisierung, die braucht man jetzt eben auch im Verhältnis der Menschen, aller Menschen untereinander, ja, dass niemand gezwungen werden darf, da mitzumachen.
Jetzt. Wenn ich euch beide so beobachte, zum Beispiel, wenn ihr auf Twitter kommentiert, dann erkenne ich zum Beispiel, dass ihr, und ich versuche das eigentlich auch, mit ganz einfachen Erklärungen Dinge zu entzaubern. Andreas und Benjamin, ihr macht das sehr, sehr gut, darf ich sagen. Es sind ja häufig auch einfache Dinge. Also zum Beispiel, da liest man in der Bild-Zeitung oder in der Frankfurter Allgemeinen, der Staat, der Staat unterstützt, Firma XY oder Branche XY. Dann schreibt man, nein, der Staat unterstützt gar nichts. Der nimmt Geld von Peter, was Peter eigentlich gar nicht hergeben will, und gibt das Paul. Nicht? Denn der Staat, der hat nichts. Der raubt das einfach von anderen und teilt die Beute dann mit Personen, die ihm günstig sind, die er fördern möchte, die er für sich gewinnen will. Das ist ganz einfach zu verstehen. Oder wenn, da war zum Beispiel auf Twitter, da konnte ich mich dann auch nicht zurückhalten, so ein Meme, die Politiker sollten doch ihre Friseure und Gesichtsmasken selber bezahlen, also Schminkerei vor Kamera etc. Und dann habe ich da auch geschrieben, dass ein Politiker kann gar nicht mit seinem eigenen Geld bezahlen, nicht? Denn das ganze Geld, was ein Politiker hat, ist ja von anderen weggenommen worden. Nicht? Also Politiker werden aus Steuern bezahlt, nicht? Und Steuern sind ja Geldtribute, die anderen Menschen abgepresst werden. Also man kann ja nicht Eigentümer eines gestohlenen Gutes werden. Also solche Dinge kann man ganz einfach auch auf Twitter transportieren. Man kann da auch mit Tiefgang natürlich andere Dinge erklären. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen glaube ich auch, verabschieden sich jetzt auch einige Parteien aus dem linken Spektrum, habe ich gelesen, von Twitter. Wahrscheinlich können die das nicht ertragen. Ne? Die können diese Wahrheitsdarstellung nicht ertragen und versuchen da jetzt eben sich abzuwenden. Aber ich glaube nicht, dass das eben diesen Wahrheitsdrang da schmälern wird. Und nochmal, ja, Andreas, ich bin da durchaus positiv, optimistisch, dass dieser Freiheitskampf da letztlich doch gewonnen wird.
Man sieht ja auch, dass die Missstände immer offenkundiger werden, beispielsweise jetzt am 1. Mai, als über 100 Millionen das Land verlassen haben, beziehungsweise an Wohlstand abgeschöpft wurden für Phantomstrom. Das heißt, die Windkrafträder wurden aus dem Wind gedreht und man musste 50 Cent in der Spitze bezahlen, damit der Solarstrom abgeriegelt wurde. Also am 1. Mai war ein sehr sonnenreicher Tag und wenn man eben sehr viel PV-Strom hat in Deutschland, dann lässt das die Preise erodieren. Und das führt dann dazu, dass beispielsweise, und das ist vielen Leuten, glaube ich, nicht bekannt, die branchenfremd sind, dass die Müllheizkraftwerke nicht mehr profitabel betrieben werden können. Das bedeutet, diejenigen, die im Entsorgungsbereich aktiv sind, dort stapeln sich die Müllberge. Ja, das wird nicht mehr abgefahren, weil eben das Feuer ausgeht, weil es keinen Sinn mehr ergibt, das zu betreiben und weil die eben nicht wie die zu subventionierten PV-Kraftwerke oder Windkraftanlagen, die bekommen eben keine feste Vergütung, die planwirtschaftlich festgelegt ist, sondern sie müssen eben am Markt sich dann refinanzieren bzw. den Strom veräußern. Wenn der bei minus 50 Cent ist, die Kilowattstunde, dann ergibt das wenig Sinn und dann kommen eben diese Stoffströme zum Erliegen. Und das sind Dinge, die kann kein Experte im Vorfeld, manche wussten es vielleicht, manche sind interessiert daran, dass die Wirtschaft...
Manche hätten es auch gemacht, wenn sie es gewusst hätten.
Das ist auch der Punkt. Also Thorsten sagt das ja immer so schön, das habe ich mir auch zu eigen gemacht, dass man die These von der Unschuldsvermutung fallen lassen sollte. Das ist auch ein Punkt. Es gibt sicherlich Beispiele für alles in diesem Umfeld, aber Fakt ist eins, all diese Ereignisse und auch die Zeit des fürchterlichen Corona-Interventionismus, das bringt den Schnee zum Schmilzen und das Unappetitliche unter dem Schnee, das kommt zum Vorschein und das manifestiert sich eben in Versagen, in Engpässen, in Umweltverschmutzung und Ressourcenverschwendung. Das ist eigentlich auch das, was in dieser Energieplanwirtschaft einhergeht. Und das haben wir in allen Ebenen. Wir haben es erlebt, als mir hier das Internet wegging, warum auch immer das so war. Wir haben es erlebt, wenn wir mit dem Auto durch die Schlaglöcher fahren, erleben wir es. Also überall werden diese Missstände, die werden offenkundiger und diese Differenz zwischen politmedialen Modell und das, was man mit dem Sinnen wahrnimmt, diese Differenz wird immer größer und dann wachen eben immer mehr Menschen auf und wenden sich derartigen Schriften hinzu. Und dann ist es auch nicht mehr möglich, die Österreicher zu canceln oder zu verzwergen, sondern die Menschen werden automatisch sich auf die Suche begeben, so wie wir das damals auch gemacht haben im Zeichen dieser Finanz- und Euro-Krise. Das war sicherlich nur eine Nische, die das damals interessiert hat. Aber heute und in Corona-Zeiten haben wir es gesehen, da hat es eben jeden Menschen betroffen. Und je mehr Menschen betroffen sind, desto mehr Menschen wachen danach auf und desto stärker schmilzt der Schnee. Lieber Andreas, du hattest noch etwas, was du zum Besten geben wolltest. Ansonsten sind wir, glaube ich, auch langsam. Wir sind jetzt bald bei 1,5 Stunden. Das ist also ein neuer Rekord, lieber Thorsten. Das zeigt, dass wir uns viel zu erzählen haben und dass die Probleme groß sind und die Lösungen natürlich auch viel, viel wichtiger denn je.
Ja, ich wollte nochmal zum Fachwording was sagen, weil Thorsten vorhin so schöne Begriffe benutzt hat. Und hier nochmal, also dass das wirklich State of the Art der Soziologie schon 1919 war. Weber spricht hier nicht nur von Raub und Teilen der Ausbeute, ja, und Leben von Politik, Konfiskation, sondern er spricht ja auch von diabolisch, also dass die Politik sei diabolisch. Da ging es darum, die Machtanteile zu erobern oder Machtverteilung zu verändern, ja, und das beschreibt er dann auch als Pakt mit dem Teufel. Also ich wollte hier nur nochmal anfügen, dass wir hier innerhalb der soziologischen Fachbegriffe sprechen und das heute aber, das ist ja das Spannende, das wird ja am meisten, oder das ist ja das, worauf die Zensoren hinaus wollen, dass wenn wir so ein Wort nehmen, das auch mal emotional belegt ist, ja, wie Raub, ja, Steuern sind Raub, ist ja ein Thema der Libertären oder ein Spruch der Libertären, da kommen dann diese Einschüchterungen dann, ne, die wollen dann da sein, ja, dass man das so doch nicht sagen darf, ja, damit man eben auf den einen Punkt, den Weber ganz zentral sagte, es geht um die Massen, die Ausnutzung der Emotionalität der Massen. Das heißt, wer immer populistisch die Massen erreichen will, wie Rothbard das geschrieben in seiner Schrift One-Two-Punch Strategy, wieder Javier Milei, ja, der muss halt auch an die Lenes Emotiones, wie Cicero das sagte, appellieren der Menschen. Ja. Und das hat Milei ja gekonnt. Ne? Wie nannte er die Sozialisten in Argentinien? Ich glaube, Kuka und alle möglichen Kraftausdrücke hat er da verwendet, wofür er in Deutschland wahrscheinlich hier eine ganze Bademantel Sammlung verbraucht hätte, ja, während des Wahlkampfes, ne, wenn er sich hier so geäußert hätte. Also ich wollte nochmal darauf aufmerksam machen, man versucht hier auch ganz klar zu verhindern, dass wir, ne, wenn wir so ganz nüchtern und sachlich und brav und ruhig das vortragen, aber sobald man das mal ein bisschen emotional auflädt, um die Menschen auch damit emotional zu verbinden, um was es hier eigentlich geht, ja, auch um ihr Leben, ja, und was da passiert, dann, das findet schon eine Einschüchterung statt.
Andreas, in dem Zusammenhang, das ist sicherlich unbenommen und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da den Mut zu haben, sprachlich da einzusteigen, die Menschen besser abholen zu können, nicht? Solche Begriffe auch zu verwenden. Und ich glaube, im Vorfeld gibt es da eben auch schon Handlungsbedarf. Also wenn ich zum Beispiel lese, da setzt man sich hier einige Ökonomen mit dem digitalen Euro auseinander unter der Überschrift eine Lösung, für die es kein Problem gibt. Nicht? Dann denke ich mal so Feigheit vor dem Feind. Ne? Also die wollen das kritisieren, wollen aber nicht Ross und Reiter nennen. Nicht? Dass das im Grunde totalitäres Geld ist, was die Europäische Zentralbank da ausgeben will. Man will das nicht benennen, weil man wahrscheinlich feige ist. Oder dann wird dann geschrieben, oh, die Inflationsrisiken steigen. Nein, die steigen nicht. Inflation ist da. Die ist immer da. Manchmal ist sie höher, manchmal geringer. Da ist keine Gefahr von Inflation. Wir leben in einem inflationären Regime. Währungshüter, liest man häufig in der Zeitung. Nein, also Zentralbankräte seien Währungshüter. Nein, das stimmt nicht. Die erzeugen Inflation. Ohne Zentralbanken gäbe es diese Inflation gar nicht. Zentralbankräte erhöhen die Geldmenge und erzeugen damit Inflation. Manchmal mehr, manchmal weniger Inflation, aber niemals bekämpfen die Inflation. Ist ja auch häufig zu lesen. Da fängt das im Grunde schon an, nicht? Dass man genau dass man Worte verwendet, Erklärungen verwendet, die sachgerecht sind, nicht? Die nicht politisch angepasst sind und den Sachverhalt überdecken. Und ich glaube, das ist eben auch eine Möglichkeit, um die Menschen aufzuklären.
Also da rennst du bei mir offene Türen ein. Ja, man spricht vom Mindestlohn, es ist ein Lohnpreisdiktat. Man spricht von Mietpreisbremse, das hört sich auch besser an als ein Mietpreisdiktat. Oder jetzt vom Tankrabatt. Ja, also hört sich ja anders an, als wenn man sagt, ja, wir stehlen jetzt ab morgen ein bisschen weniger, weil wir euch einen Rabatt einräumen. Also das ist ja völlig widersinnig.
Viele Anwendungsbeispiele, und vollkommen richtig. Das muss man entzaubern. Ne? Und da beginnt die Aufklärungsarbeit.
Absolut. Oder dass eben die Lohnforderungen, die orientieren sich an der Teuerungsrate, die auch wie auch immer herbeigerechnet wird. Sie sollte sich aber eigentlich an dem orientieren, was an Produktivitätsfortschritten da ist. Ansonsten schwächt es die Wettbewerbsposition der Unternehmen und führt dann im Zeitablauf irgendwann auch wiederum zu Pleiten etc.
Also all diese Dinge. Inflation, ja, Ölpreise machen keine Inflation, auch nicht der Ukraine-Russland-Krieg macht auch keine Inflation. Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Wenn die Geldmenge ausgeweitet wird, dann gibt es Inflation, dann steigen tendenziell alle Preise im Zeitablauf an.
Absolut. Ich denke, da sollte man sich ehrlich machen. Ich finde es auch sehr schön, dass eben vor 30 Jahren hat kaum jemand sich getraut zu sagen, Steuern sind Raub. Ja, also mit Kenntnis der Praxeologie weiß man, dass Steuern Raub sind. Und heute machen das viel mehr Menschen. Ich denke auch an diesen Boxer, der eben gesagt hat, lest Hans-Hermann Hoppe, lest Ludwig von Mises etc. Also das ist wirklich großartig. Oder auch an Michael Esfeld, der immerhin Mitglied der Leopoldina ist. Und viele sagen natürlich nicht die Wahrheit, weil sie an staatlichen Tröpfen hängen, weil sie eine Professur haben, die gefährdet ist oder weil sie irgendwelchen Forschungsinstituten vorstehen und mitunter dann den Job verlieren könnten. Das heißt, da besteht eine kollektive Korruption, nannte das, glaube ich, Hoppe. Und Thorsten, du sagst das ja auch sehr oft. Und das sind Dinge, die werden immer offenkundiger. Und ich glaube, das sollte uns auch Hoffnung geben. Michael Esfeld nannte es eben so, dass wir seit 1971, seitdem wir eben dieses totale Fiat-Geld haben, seitdem leben wir im Postmodernismus. Und wenn
aufgedrängte, Andreas, wertlose Zwangszahlungsmittel.
So ist es. Und wenn Andreas eben diese weisen Menschen zitiert und sich da der Literatur bedient, auf die Ludwig von Mises verwiesen hat, sei es Burckhardt, sei es Dante und Co., dann wissen wir, wir leben heute nicht in einer aufgeklärten Gesellschaft, sondern in Zeiten der Gegenaufklärung. Und das umzukehren, das sollte mit dieser Schrift hoffentlich gelingen. Deswegen, liebe Zuschauer, teilen Sie diesen Beitrag, kaufen Sie sich das Buch, laden Sie es als PDF runter und verteilen Sie es möglichst breitflächig. Ich danke euch für dieses angeregte Gespräch und interessant auch, wie das mal so werden kann, wenn ein paar Tage Pause dazwischen sind, weil das Internet weg war. Also das war ein besonderes Gespräch. Danke euch, danke Ihnen zu Hause. Teilen Sie das Video, abonnieren Sie unsere Kanäle, unterstützen Sie die Atlas-Initiative und das Mises-Institut. Auf bald und wir auf Wiedersehen.
Ja, vielen Dank, Benjamin. Vielen Dank, Andreas. Bis bald.